Viele reden darüber, doch der Markt für gebrauchte Elektroautos kommt nur langsam in Schwung. Es gibt viele Vermutungen über die genauen Ursachen, aber kaum belastbare Daten. So fehlen Händlern und Anbietern konkrete Handlungsempfehlungen. Das wollen wir heute ändern. Denn mit einer groß angelegten Studie wurde nun erstmals der Gebrauchtwagenmarkt für rein batterieelektrische Autos detailliert untersucht. Im Fokus dabei die Erwartungen und Erfahrungen der Käuferinnen und Käufer in der Informations- und Kaufphase, aber auch zentrale Hemmnisse und potenzielle Stellhebel zur Belebung des Marktes. Besonderes Augenmerk galt auch den Unterschieden zwischen dem Elektro-Gebrauchtwagen und dem Elektro-Neuwagenmarkt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif. Ich bin Chefredakteur Peter Schwierz und habe heute Dr. Axel Sprenger vors Mikrofon eingeladen. Axel ist Geschäftsführer von U-Scale, ein Beratungs- und Marktforschungsunternehmen zur Elektromobilität aus Stuttgart. Und Axel hat mit seinem Team gerade die große EV-Gebrauchtwagen-Studie vorgelegt. Ticken die Käufer von gebrauchten Stromern anders als die von neuen? Axel weiß es. Herzlich willkommen hier bei E-Mobility Insights. Lieber Axel, für alle, die dich noch nicht kennen und U-Scale vielleicht nicht kennen, vielleicht kannst du in 2, 3 Sätzen einmal kurz erklären, was macht ihr da eigentlich?
Wir bei U-Scale sind eigentlich ein fast klassischer Marktforscher. Der Unterschied zu anderen Marktforschern ist, dass wir uns komplett auf die Elektromobilität fokussiert haben. Damit haben wir vor 8 Jahren angefangen und wir machen Studien für alle, die in diesem Ökosystem unterwegs sind. Und unsere Spezialität ist, dass wir die Bedarfe der Branche sammeln und daraus so strukturierte Studien machen, die wir dann jedes Jahr wiederholen und der ganzen Branche zur Verfügung stellen.
Wir wollen ja heute sehr speziell über eure große EV-Gebrauchtwagen-Studie reden. Vielleicht kannst du zum Auftakt ganz kurz mal das Studiendesign erläutern. Also wen habt ihr da eigentlich wann gefragt?
Für diese Gebrauchtwagenstudie haben wir natürlich Gebrauchtwagenkäufer, also EV-Gebrauchtwagenkäufer befragt und dazu auch noch Menschen, die EVs gerade vor kurzem gebraucht gekauft haben. Und damit man vergleichen kann und die Ergebnisse nicht so alleine in der Luft hängen, haben wir auch noch EV-Neuwagenkäufer gefragt als Vergleichsgruppe. Und als zweite Vergleichsgruppe haben wir noch Gebrauchtwagenverbrennerkäufer befragt, damit Händler und Organisationen, jeder, der sich für die Ergebnisse interessiert, auch sieht, wo sind denn jetzt die Unterschiede zwischen dem EV-Gebrauchtwagenmarkt und dem Verbrennermarkt und dem Neuwagenmarkt für Gebrauchtwagen. Nebenbei, wenn ich von EVs spreche, meine ich immer voll batterieelektrische Fahrzeuge. Wir haben nicht Hybride in unserer Studie gehabt, sondern 100% Fokus auf BEVs.
Also dann sind die Plug-in-Hybriden als Teil der Elektromobilität schon mal außen vor. Das hilft uns hier ein bisschen bei der Einordnung, wenn wir uns rein auf die Elektroautos fokussieren. Und dann ist ja so die spannende Frage, für welche Segmente interessieren sich denn die Käufer? Also jetzt sowohl die Neuwagenkäufer als auch die Gebrauchtwagenkäufer. Wollen die eher wirklich die klassische Elektrolimousine? Sind es die kleinen Wagen? Was habt ihr da rausgefunden?
Ja, da sehen wir einen sehr großen Unterschied. Die Neuwagenkäufer sind eher in dem Mid-Size-Bereich, also Mittelklasse-Bereich unterwegs und auch in der oberen Mittelklasse, während im Vergleich dazu die Gebrauchtwagenkäufer eher in den unteren Segmenten unterwegs sind. Das sind dann so Kleinwagen wie jetzt vielleicht ein Zoe oder auch die Kompaktklasse wie Golf oder in dem Fall eben ID3. Da suchen die Gebrauchtwagen. Also ein ganz klarer Unterschied mit größerem Interesse auf kleinere Fahrzeugsegmente bei den Gebrauchtwagenkäufern.
Wenn die Gebrauchtwageninteressenten, wie du sagst, vor allem die Kleinwagen suchen, die es ja noch gar nicht in so großer Zahl gibt, was bedeutet das eigentlich für die Marktentwicklung?
Das ist natürlich ein wirklich großes Problem. Und das führt uns auch zu dem Thema der politischen Diskussion rund um die Gebrauchtwagen, nämlich braucht es Förderung und nicht, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Wenn die Gebrauchtwagenkäufer einfach in Segmenten suchen, die Neuwagenmärkten noch gar nicht verfügbar sind, dann braucht es uns nicht wundern, dass es diese Fahrzeugsegmente in den Gebrauchten natürlich schon gleich dreimal nicht gibt. Das hat ja immer einen Nachlauf von 1, 2, 3 Jahren oder sowas, bis die Fahrzeuge im Gebrauchtwagenmarkt ankommen. Also wenn diese Fahrzeuge einfach schlicht nicht da sind, dann ist das ein wichtiger Grund dafür, dass sich der Gebrauchtwagenmarkt einfach im Moment noch ein bisschen schwer tut. Und das kann ich mit keiner Förderung auf der Welt lösen. Da müssen wir einfach warten, bis die Fahrzeuge dann würdevoll altern und im Gebrauchtwagenmarkt ankommen.
Also diese klassischen Stromer und diese Preisgrenzen, die da immer so diskutiert werden, ne? 30.000, 25.000, 20.000, das ist ja eigentlich das Segment, was jetzt erst kommt. Das günstigste deutsche Elektroauto ja nach wie vor, der VW ID3, sozusagen im Moment auch nochmal verlängert mit einer Kaufprämie, bleibt so knapp unter den 30.000. Aber die anderen Segmente kommen ja eigentlich erst in größeren Stückzahlen. Ich habe neulich aber trotzdem was Spannendes erlebt, nämlich, dass ein guter Bekannter sich ganz spontan ein gebrauchtes Elektroauto gekauft hat und mich dann nachts anrief, weil er irgendwo stand und der Akku war leer und er müsse jetzt laden. Und dann habe ich erst erfahren, dass er sich überhaupt ein Elektroauto zugelegt hat und habe ihn gefragt, hast du dich denn nie mit dem Thema Laden beschäftigt? Und er meinte, nee, das war hier ein gutes Angebot, ich fahre ja eigentlich nur zur Arbeit, aber heute musste ich mal spontan woanders hin und konnte nicht planen und etc. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ihm dann quasi per App zu einem Ladepunkt gelotst, den dann über meinen Zugang da entsprechend freigeschaltet. Er konnte laden und wird sich jetzt dann mit dem Ökosystem beschäftigt. Das war also wirklich sehr, sehr spannend an der Stelle. Aber das zeigt ja schon, dass da gerade eine ganz neue Käufergruppe irgendwo in den Markt kommt. Also steht diese Anekdote quasi auch symbolisch so ein bisschen für den Kenntnisstand der Gebraucht-EV-Käufer?
Ich fürchte fast ja. Wenn wir die Neuwagenkäufer angucken, dann sind das ja Menschen, die sich schon sehr lange damit beschäftigen. Ne? Die haben in den frühen Jahren auch die Händler ziemlich genervt, weil sie alles viel besser wussten wie die Verkäufer selbst. Hat sich nebenbei bemerkt, mittlerweile gedreht, die Verkäufer sind ganz gut geschult. Das ist aber im Gebrauchtmarkt anders. Die Menschen, die da aufschlagen, sind lang nicht so gut vorinformiert, wie die, die vor ein paar Jahren neue Fahrzeuge oder auch heute noch neue BEVs kaufen. Und die treffen dann auf Verkäufer, die ihrerseits auch noch nicht so gut geschult sind, wie das bei Neuwagenverkäufern der Fall ist. Also da haben wir quasi eine Melange, die von zwei Seiten hier ungünstig ist und tatsächlich mit deiner Anekdote da gut beschrieben wird. Da war der Kunde unterwegs, hat sich relativ spontan entschieden, ohne sich vorzuinformieren. Und der Käufer sah es offensichtlich auch nicht für erforderlich an, da nochmal nachzuhaken, ob das dann auch gut geht, wenn der Kunde vom Hof kommt. Also eigentlich, ja, typisches Beispiel.
Aber da vielleicht nochmal ganz kurz, der Handel, der hat doch vorher quasi den Neuwagen verkauft, möglicherweise im Leasing und dann kommt dieser Rückläufer als Gebrauchtwagen jetzt wieder auf den Markt. Dann müsste doch eigentlich der gleiche Mensch das Verständnis Elektromobilität schon haben.
Ja, das kommt darauf an, wie groß der Händler ist. Wir haben natürlich kleine Händler, da ist der Verkäufer, der da im Showroom steht, zuständig für Neu- und Gebrauchtwagen. Aber wenn wir an die größeren Händlerstrukturen oder an Niederlassungen denken, da ist das getrennt. Das sind die Neuwagenverkäufer andere Menschen wie die Gebrauchtwagenkäufer. Und ich will jetzt nicht und kann auch nicht für alle Marken sprechen, aber ich kenne das von verschiedenen Marken und das sehen wir in dem Feedback eben auch über die Jahre, dass wir in diesen Retail-Studien haben, dass die Verkäufer sehr gut geschult wurden in der letzten Zeit. Und das ist viel Arbeit, weil es wahnsinnig viele Themen sind, zu denen die Verkäufer geschult werden müssen. Das heißt, das dauert auch ein bisschen, bis da alle durchgelaufen sind und immer die Neuerungen dann auch bei den Verkäufern ankommen. Da schult man dann auch nicht immer gleich alle Verkäufer, sprich die Gebrauchtwagenverkäufer auch, sagt, komm, wir warten mal noch 2 Jahre, bis die Autos zu euch kommen und dann machen wir das Schulungsprogramm, wenn wir ein bisschen gelernt haben. Im zweiten Schritt für die Gebrauchtwagenverkäufer und genau an dem Punkt sind wir jetzt und es läuft eben, dauert aber halt noch ein bisschen und die Verkäufer sind in dem Bereich einfach noch nicht so weit bei den meisten Händlern. Ich kann nicht spezifisch sprechen wie die Neuwagenverkäufer.
Also eine, man könnte vielleicht sagen, neue Lernkurve der Elektromobilität, die da im Gange ist, sowohl bei den Kunden als auch beim Handel dann mit dem Gebrauchtwagen. Daran schließt sich ja jetzt so ein bisschen die Frage an, warum interessieren sich Gebrauchtwagenkäufer überhaupt für Elektroautos? Also was ist da die Motivation? Was konntet ihr da in der Studie herausfinden?
Die Gründe, warum Menschen gebrauchte BEVs kaufen, sind erstmal die gleichen wie die, warum Menschen neue BEVs kaufen. Sie sind interessiert an der Technologie, sie sind interessiert an der Kostenersparnis, auch an dem Komfort und der Performance, die diese Autos haben. Und wenn wir jetzt aber speziell auf Gebrauchte gucken, dann gibt es doch Unterschiede. Denn natürlich steht da am Anfang erstmal der Preis, weil ein Gebrauchter ist natürlich immer deutlich günstiger wie ein Neuwagen. Das ist aber soweit nichts Besonderes. Das sehen wir im ICE-Bereich auch. Wo es aber einen Unterschied gibt, ist, dass ICE-Gebrauchtwagenkäufer auch häufig sagen, dass das für sie praktisch ist, dass das Auto ja vielleicht schon die ersten Kinderkrankheiten weg hat, dass es auch nicht so schlimm ist, wenn da mal ein Kratzer reinkommt und solche Themen. Man hat auch eine größere Auswahl bei den Gebrauchten, die es bei den BEVs nicht gibt. Ja, und dann kommen wir zu dem, was eben bei BEVs anders ist. Bei BEVs ist das Thema mit dem Wertverlust eine Sache, die im Moment von der Seite der Verkäufer natürlich kritisch ist, weil die diesen großen Wertverlust tragen müssen. Auf der Seite der Gebrauchtwagenkäufer ist es wiederum ganz praktisch, weil die sagen, dann ist dieser große Wertverlust schon weg. Das gilt auch bei den ICEs, bei den Verbrennerfahrzeugen, aber bei den BEVs wird das sehr viel häufiger als Grund genannt, zu sagen, ich gehe auf einen Gebrauchten, weil da eben dieser Wertverlust am Anfang so groß ist. Ein zweiter Aspekt, den wir noch sehen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Generell sehen wir bei den BEV-Fahrern und Käufern, dass das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie eine sehr große Rolle spielt. Und das haben wir jetzt bei einem Gebrauchtwagen halt nochmal doppelt, weil erstens BEVs in den Augen der Käufer eben nachhaltiger sind und ein gebrauchter BEV ist dann eben doppelt nachhaltig. Das ist ein Aspekt, den wir hier sehr oft genannt bekommen.
Ein besonderer Vorteil von E-Autos liegt ja meist in den niedrigen Verbrauchs- und Werkstattkosten. Das ist ja etwas, was Neuwagenkäufer auch wertschätzen. Wie ist das bei den Gebrauchtwagenkäufern? Ist das für die ein Thema oder gucken die dann doch mehr auf den Preis?
Ja, letzteres, leider. Und der Preis ist natürlich auch bei den Gebrauchten noch nicht so richtig, richtig überzeugend. Die sind auch nicht billig. Aber der eigentliche Vorteil von den Elektroautos ist ja ganz eindeutig in den variablen Kosten. Wir haben weniger Werkstattkosten, wir haben weniger Verbrauchskosten, abhängig davon, wo ich lade natürlich. Und das ist aber ein Aspekt, der für Neuwagenkäufer wichtig, aber für Gebrauchtwagenkäufer leider aus der Perspektive der Gebrauchtverkäufer weniger wichtig ist. Das heißt, der Gebrauchtwagenkäufer guckt sehr viel stärker auf den Stickerpreis, also den Kaufpreis. Und das Thema variable Kosten spielt für ihn, zumindest im Kaufmoment, in der Situation, wo er sich entscheidet, eine leider geringere Rolle. Und das ist schade, weil das Elektroauto dann gerade einen der Vorteile, die es ja bietet, nicht richtig ausspielen kann in dem Markt.
Lieber Axel, das sind ja wirklich spannende Insights zum Interesse von Gebrauchtwagenkäufern an Elektroautos. Im zweiten Teil des Podcasts wollen wir dann auch gleich mal beleuchten, wo und wie diese Stromer denn eigentlich geladen werden, und zwar nach einer kurzen Werbepause.
Sie wollen keine News zur Elektromobilität mehr verpassen? Dann abonnieren Sie Electrif Today. Unser Newsletter liefert jeden Morgen das Weltgeschehen der Elektromobilität in die Postfächer der Branche. Kurz, kompakt und kostenlos. Das war noch nicht alles. Für Flottenmanager liefern wir jeden Dienstag Electrif Fleet mit allen Fahrzeugnews und Tools für den elektrischen Fuhrpark. Und jeden Donnerstag erscheint Electrif Commercial rund um elektrische Busse und Trucks. Mit diesem Newsletter-Trio sind Sie stets top informiert. Alle drei können Sie zusammen oder einzeln unter www.electrif.net/newsletter abonnieren.
Willkommen zurück hier bei E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif. Wir sprechen heute über die Motive zum Kauf von gebrauchten Elektroautos und mein Gast ist Axel Sprenger. Er ist Geschäftsführer von U-Scale, das ist ein Beratungs- und Marktforschungsunternehmen zur Elektromobilität mit Sitz in Stuttgart. Und U-Scale hat mit der EV-Gebrauchtwagenstudie super spannende Daten zu diesem Thema vorgelegt. Ja, Axel, das gebrauchte Elektroauto ist ja auch immer wieder ein Thema in der Politik. Wir hatten das vorhin schon. Auch die Verbände aus dem Autohandel machen sich logischerweise dafür stark. Unklar ist ja noch, ob gebrauchte E-Autos künftig auch gefördert werden. Wäre das aus deiner Sicht sinnvoll?
Jetzt habe ich natürlich eine persönliche Meinung dazu und versuche mich aber auf die Studienergebnisse hier zu berufen. Und in dem Fall deckt sich das. Aus den Studien sehen wir, dass es viele Gründe gibt, warum die Menschen beim Gebrauchtwagenkauf noch zögerlich sind. Und wenn ich das richtig anschaue, hilft da auch eine Förderung nicht richtig. Wenn richtige gesuchte Segmente nicht da sind, dann hilft auch eine Förderung nicht. Und wenn die Leute die variablen Kosten nicht so relevant in ihre Entscheidung einbeziehen, dann hilft die Förderung eben auch nicht. Also ich glaube, dass es eine kleine Wirkung haben könnte, aber längst nicht so groß, wie wir denken, und es viele andere Faktoren gibt, die wichtiger sind.
Dann bleiben wir doch mal bei diesen Faktoren. Und bevor wir zum Thema Laden kommen, wir hatten ja schon die Gründe für den Kauf. Vielleicht sprechen wir noch mal kurz über die Hemmnisse, die so gegen den Kauf von gebrauchten Elektroautos sprechen. Worüber sind da die meisten Menschen denn besorgt? Also es ist ja in der Praxis schon so, dass der technische Fortschritt bei der Elektromobilität im Moment enorm ist, was so die Energiedichten und Reichweitenentwicklung damit betrifft. Also ich kaufe ja eigentlich eine veraltete Technologie, wenn ich jetzt ein gebrauchtes E-Auto kaufe. Ist das auch das größte Hemmnis?
Ja, es gibt verschiedene Gründe. Also das ist eine veraltete Technologie. Interessanterweise ist das aber gar nicht die Reichweite oder nur die Reichweite, über die wir immer sprechen in der öffentlichen Diskussion. Die Reichweite spielt natürlich eine Rolle und die ist gerade bei den gebrauchten Fahrzeugen natürlich nochmal ein bisschen weniger überzeugend wie bei den Neuwagen. Was wir aber viel öfter hören als eher Abturner, warum die Kunden am Schluss dann gesagt haben, dass sie es doch nicht gemacht haben, war die Ladeleistung. Die Menschen wissen, dass die Reichweite nicht überzeugend ist oder nicht beeindruckend ist. Von daher wissen sie das schon, wenn sie ins Autohaus gehen. Was dann aber eben der Ausschlag ist, ist am Schluss die Frage nach der Ladeleistung, die etwas wichtiger noch ist, wie die nach der Reichweite. Wenn ich schon oft laden muss, dann ist eben auch wichtig, wie lange ich lade. Und beides zusammen spielt eine Rolle. Das sind so die technischen Aspekte. Und dann kommen aber viele andere Aspekte mit rein, wie das Thema Service und Ersatzteile. Wir haben natürlich das Thema Batteriealterung da. Da spielen dann Zertifikate eine Rolle, aber vielleicht auch Studien und Ergebnisse, die wirklich mal schwarz auf weiß belegen, wie weit denn Batterien oder wie stark Batterien nur wirklich altern. Ja, alle reden davon, wir hören aus der Branche, dass sie doch nicht so altern, aber es gibt wenig verlässliche Daten, was jetzt wirklich der Fall ist. Und da würden Daten, glaube ich, viel Vertrauen erzeugen können. Ein dritter Punkt ist dann die Ersatzteilsituation. Heute wissen wir aus dem normalen Handel oder Servicebereich, dass Ersatzteile mindestens 10 Jahre nach Auslauf eines Modells mehr oder weniger unbegrenzt zur Verfügung stehen. Und die Elektromodelle, die wir im Moment im Markt haben, die kommen relativ schnell, gehen aber zum Teil auch wieder recht schnell. Ich denke mal gerade an chinesische Marken, die auftauchen und relativ kurze Zeit später wieder verschwinden. Wenn ich so ein Auto kaufe, glaubt doch keiner im Ernst, dass wir für dieses Auto in 15 Jahren noch Ersatzteile bekommen. Ein zweites Beispiel, das mir dann noch einfällt, ist der Nissan Ariya, glaube ich, hieß das Fahrzeug. Der Nachfolger von dem Leaf, der nur sehr kurz da war, aber auch andere Fahrzeuge wie jetzt der Mercedes EQC war, glaube ich, nur wenige Jahre im Markt. Und das sind alles Beispiele, wo die Menschen sich dann eben sagen, kriege ich für dieses Auto in ein paar Jahren noch Ersatzteile, und das ist jetzt nicht unbedingt kauffördernd. Also es sind eine ganze Menge Gründe, die dazu führen, dass die Leute vorsichtig sind und zurückhaltend sind, so ein Auto zu kaufen.
Aber es ist ja schon spannend, dass dann insbesondere das Thema Ladeleistung auch auf der technischen Ebene die Leute am meisten umtreibt. Das ist ja auch beim Neuwagen nicht anders. Also ich habe ja inzwischen natürlich auch viele Autos hier, haben wir in der Redaktion im Test. Das ist ja das Erste, was wir immer uns angucken in der Praxis. Wie performt der jetzt an der Ladesäule? Das ist ja anders als früher. Da war die linke Spur immer entscheidend fürs Autofahren. Jetzt ist es eher der Stehprozess am Laden. Und deswegen würde ich gerne im Folgenden nochmal schauen mit dir, was ihr denn so zum Thema Laden rausgefunden habt. Ich erinnere nochmal an meine Anekdote. Da war ja genau das der Kasus Knaxus. Das ist halt die große Umstellung im Alltag mit einem Stromer. Welche Erkenntnisse habt ihr da? So wie und wo werden eigentlich gebrauchte E-Autos geladen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nach dem du ansprichst, weil auch hier die Gebrauchtwagenkäufer anders unterwegs sind wie die Neuwagenkäufer. Neuwagenkäufer waren zumindest die der ersten Generation ganz häufig auf dem Land. Die hatten ein Eigenheim, die hatten eine Garage und eine Einfahrt und eine Wallbox zu Hause, eine PV-Anlage, waren also häufig relativ gut ausgestattet. Dann gab es noch die Dienstwagenfahrer, die wegen Car-Policies umgestiegen sind, aber dann mindestens mal im Büro laden können. Und das ist bei den Gebrauchtwagenkäufern anders. Die können sehr viel seltener zu Hause laden. Die können sehr viel seltener bei ihrem Arbeitgeber laden. Die wohnen sehr viel häufiger in der Großstadt, wo sie eben dann entsprechend auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sind. Und gerade in den Großstädten sieht es mit der Ladeinfrastruktur im Moment noch nicht gut aus, noch nicht annähernd so gut, wie wir uns das vorstellen. Wir fokussieren immer ganz stark auf die Autobahnen, auf die Fernstraßen. Da sieht es mittlerweile auch sehr, sehr gut aus mit der Ladeinfrastruktur. Das große Sorgenkind sind die Städte im Moment, wenn wir schon Bereiche haben, wo es noch eben klemmt. Und das schlägt dann eben genau bei den Gebrauchtwagenkäufern zu, weil die genau hier Ladelösungen brauchen und eben nicht in dem Umfang haben, wie sie bräuchten.
Das ist natürlich wirklich auch ein spannender Punkt, weil wir sagen ja immer, Ladeinfrastruktur in Deutschland, ja, es kommt eigentlich super voran, wenn man so auf die absoluten Zahlen schaut. Aber du hast natürlich recht, in manchen, nicht in allen, muss man auch sagen, in manchen Städten läuft das noch sehr, sehr schleppend, hat verschiedene Gründe, manchmal ja auch Klagen, die da so hinter den Kulissen den schnellen Ausbau verhindern, wie ich weiß. Was bedeutet denn das aber jetzt rein praktisch für diesen Gebrauchtwagenmarkt? Hast du da irgendwelche Ideen oder Vorschläge, wie man damit umgehen könnte?
Ja, wir brauchen Ladeinfrastruktur, So ganz platt mal in den Raum gesprochen. Ich habe auch heute das Interview mit dem Peter Senona von Alpitronic gelesen. Ich glaube, das war auch bei euch gelaufen, der gesagt hat, wir haben genug Ladeinfrastruktur. Und da hat er natürlich recht. Aber ich glaube, alle die das sagen, zu Recht behaupten, denken immer an die Fernstraßen und an die langen Wege. Und das war ein wichtiger Punkt zu Beginn der Elektromobilität, ohne dass ich von A nach B komme, kann es nicht funktionieren. Aber jetzt muss wirklich der zweite Schritt erfolgen. Und das ist das, was das Laden in den größeren Städten angeht. Da ist es einfach unglaublich schwierig. Da ist es auch schwieriger, Ladeinfrastruktur aufzustellen, weil die Flächen nicht so gut verfügbar sind, wie wir das an den Fernstraßen haben. Also das ist nicht einfach. Aber ich freue mich, dass das Thema Innenstadtladen mittlerweile stärker in den Fokus kommt, auch in den politischen Fokus kommt, in die Umsetzung. Das muss jetzt passieren, damit überhaupt die Elektromobilität auch bei Neuwagen nochmal einen Schub kriegen kann. Aber ganz besonders eben, wie gesagt, betrifft es die Gebrauchtwagenkäufer. Für die ist es quasi noch viel stärker eine Voraussetzung dafür, dass sie umsteigen können. Also da müssen wir den Wert oder den Finger drauf legen. Und wenn ich das noch mir erlauben darf, besser als dass wir Autos fördern, kann die Politik sich hier um die Rahmenbedingungen kümmern und diese unterstützen, damit wir eben in der Stadt ausbauen können. Das kostet möglicherweise auch viel weniger Geld wie Förderungen. Also da, glaube ich, ist mehr zu holen wie mit Förderungen selbst, wenn ich das nochmal aufgreifen darf.
Für den Fall, lieber Axel, dass dann doch alles irgendwie geklärt ist und das Laden organisiert werden kann, was erwarten dann eigentlich die Gebrauchtwagenkäufer beim Preis und so beim Unterhalt? Also habt ihr da irgendwas rausgefunden, was die sich so wünschen? Ja, ich habe ja schon bei den Preisklassen für die Neuwagen vorhin angesetzt. Gibt es das hier ähnlich?
Ja, da gibt es was. Wir haben in der Studie gefragt, was Sie erwarten, was Sie brauchen, was Ihnen wichtig ist, vom Batteriezertifikat über Nachweise, wem Sie auch vertrauen, aus welchen Quellen Autos kommen können, also wem Sie vertrauen, ob das jetzt Rückläufer von Leasing sind oder vom Privatmarkt. Also wir haben das ziemlich genau abgegrast und ein anderer Faktor war natürlich das Thema Preise. Sie erwarten nicht, dass Elektroautos günstiger sind als Verbrennerfahrzeuge. Sie erwarten aber, dass sie in der gleichen Größenordnung liegen. Also dass wir das, was wir Preisparität nennen, dass man das, wenn man im Showroom sieht, erfährt und erlebt. Dass die Autos nicht 1000 Kilometer fahren, das wissen die Leute, aber bei einer, ich sag mal, Baujahr entsprechenden Reichweite muss eine Preisparität fühlbar sein, dann sind die Menschen dabei. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass die variablen Kosten für die Kaufentscheidung nicht so wichtig sind wie der Stickerpreis, so ist es dann aber doch so, dass sie erwarten, dass die laufenden Kosten geringer sind. Das liest man überall. Das erwartet man hier auch. Das bezieht sich auf Werkstattkosten. Das bezieht sich auf die Verbrauchskosten. Die sollten zumindest in irgendeiner Form unter denen von Verbrennern sein. Dann sind wir hier im grünen Bereich.
Also zusammenfassend lässt sich ja schon sagen, also ein bisschen Preisparität wäre wichtig, auch beim Gebrauchtwagen haben wir jetzt gelernt. Das ganze Thema Laden eher fokussiert auf Städte und Kommunen, weil die Leute natürlich schon in ihrem Alltag nochmal anders damit umgehen, als jetzt der Dienstwagenfahrer, der ständig zu irgendwelchen Außenterminen muss. Und das Thema Preis und Förderung an der Stelle vielleicht gar nicht so wichtig sind. Also alles sehr, sehr spannend. Der Blick auf die Ladeleistung, vielleicht nochmal so als kleine Zusammenfassung und Ausblick deinerseits. Vertrieb und Handel müssen ja auf die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Käufer und wir haben ja auch über die Lernkurve gesprochen, auch ein bisschen gezielter eingehen. Was bedeutet das denn jetzt so alles zusammenfassend für den weiteren Hochlauf der gebrauchten Elektroautos?
Also Punkt 1, den etwas schwierigeren, unbefriedigenden Teil ist, wir müssen leider einfach ein bisschen warten auch. Sprich, bis die Fahrzeuge, die die Menschen suchen, mit den Leistungsmerkmalen, die sie erwarten, zu den Preisen, die sie wünschen, einfach in den Gebrauchtwagen, erstmal in den Neuwagen und dann in den Gebrauchtwagenmarkt kommen. Da können wir relativ wenig tun, das müssen wir einfach aushalten und abwarten. Aber es gibt eine ganze Menge Dinge, an denen man wirklich was tun kann. Schulungen habe ich gerade genannt. Die gleichen Schulungen wie bei den Neuwagenkäufern kann man natürlich im ersten Schritt ansetzen, aber es sind andere Bedarfe, die eben dahinter stehen. Das heißt, es lohnt sich, für die ganzen Schulungsmenschen in diesem Bereich auch den Gebrauchtwagenkäufer speziell anzugucken. Der hat nämlich andere Bedarfe. Also Schulung ist ein großes Thema. Ich glaube, dass weiterhin das Thema Batterieverschleiß unterschätzt wird. Es gibt Studien dazu, aber ich lese sie dann höchstens vielleicht mal auf der Wissensseite von irgendeiner Zeitung oder in den Fachpublikationen, aber ich sehe sie nicht in der breiten Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob Hersteller das können, aber wenn Hersteller einfach mal veröffentlichen können, wie viel Schäden sie wirklich bei Batteriereparaturen haben und dass der Kunde sich nicht auf den Verkäufer verlassen muss, der dann sagt, also ich habe im letzten Jahr keinen einzigen Fall gehabt, dass jemand mit der kaputten Batterie herkam. Das ist ganz nett, aber es reicht nicht. Ich glaube, da kann Hersteller, da können auch Händler und die Branche eine ganze Menge tun, da Vertrauen mit Daten zu erzeugen und die dann auch nicht nur einmal zu veröffentlichen, sondern da gibt es einfach Potenzial im Marketing, die auch immer wieder vor sich herzutragen und das in die Köpfe der Leute auch wirklich reinzubringen, dass das dort verankert ist, dass das mittlerweile gut läuft. Was technisch beim Thema, wenn es denn zum Schaden kommt, machbar ist mit Zellentausch, da bin ich nicht der Fachmann. Ich glaube, das besprecht ihr bei euch in den Podcasts und in euren Konferenzen häufiger. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, dass wenn es denn so ist und die Batterie mal tatsächlich Schaden hat, dass man die Batterie dann auch wirklich reparieren kann und nicht für 10.000 Euro eine neue kaufen muss. Und damit kommen wir zum Thema Batteriegarantien. Da kann man eine Menge tun, ob das Garantieverlängerungen sind oder andere Möglichkeiten, Zusatzgarantien, die man anbieten kann. Also wenn das Vertrauen noch nicht da ist, dann kann man das Vertrauen auch manchmal kaufen. Und beim Stichwort Vertrauen ist das Thema Ersatzteile was man strapazieren muss und was man irgendwie glaubhaft darstellen kann, dass das selbstverständlich genauso gegeben ist, wie die Leute das bisher auch können. Und last but not least, was die Infrastruktur, da kann der Händler wenig tun, aber er kann helfen. Also er kann sie nicht verbessern, er kann keine Ladesäulen vors Rathaus schrauben oder auf dem Parkplatz, aber er kann den Menschen helfen mit Ladediensten, mit Angeboten, mit Know-how, mit Empfehlungen oder einzelnen Ladekarten auch. Das muss nicht die Markenladekarte sein, die er damit auf den Tisch legt, aber dass er die Kunden fragt, wo ladet ihr denn, wo seid ihr, was ist ein passender Ladedienst für euch, ist es das Stadtwerk oder ist es doch was für die Langstrecke. Also das gehört einfach dazu, sich hier zu kümmern und die Leute nicht einfach so wie in dem Beispiel von dir vom Hof zu schicken. In der Studie haben wir noch viel mehr Sachen, aber das sollte eine Zusammenfassung sein, die jetzt auch schon, glaube ich, für eine Zusammenfassung lang geworden ist. Aber es gibt eine ganze Menge mehr zu tun, als einfach eben nur zu warten.
Aber das sind ja alles wirklich spannende Insights hier bei E-Mobility Insights. Das ist ja genau das, was wir liefern wollen, damit sich der Markt, damit sich das Ökosystem weiterentwickeln kann. Und erwähnt sei an der Stelle ja vielleicht auch nochmal, dass es ja bald wieder auch Förderung gibt für Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern. Auch das kann ja dann ein Anreiz zum Umstieg auf ein gebrauchtes Elektroauto sein, das man dann in seiner Tiefgarage laden kann. Wir haben also heute gelernt von dir, dass sich die Käufer von gebrauchten und neuen Elektroautos wirklich unterscheiden. Also sie ticken wirklich anders. Vielleicht ganz am Schluss eine persönliche Frage, Axel. Würdest du denn ein elektrisches Gebrauchtfahrzeug kaufen und was müsstest du darüber wissen, um es zu tun?
Tatsächlich war ich vor einem guten halben Jahr dabei, habe ich mir ein neues Auto geholt, gekauft, geleast und ich war dabei, ernsthaft interessiert, ein Gebrauchtes zu kaufen, hatte aber ein paar Anforderungen, die dann nicht zusammengepasst haben. Das waren die 250 Kilometer Reichweite im Winter, die ich unbedingt haben wollte und brauchte. Und ich dachte mir, 20.000 Euro gebe ich aus, mehr nicht. Und da kam ich dann tatsächlich schon, da blieb nur noch ein Auto übrig. Da wurde es dann außerordentlich dünn und das war für mich persönlich dann leider der Grund, ich sagte, nee, doch nicht. Aber das Vertrauen in die Technik hatte ich, aber es hat noch nicht ganz gereicht für meinen Anforderungsfall und deswegen habe ich dann doch nochmal für 3 Jahre ein kleines neues geleast. Aber der nächste war gerne.
Dann sprechen wir einfach in allerspätestens 3 Jahren wieder und gucken, was dann passiert ist. Dann dürfte ja doch auf dem Markt für gebrauchte Elektroautos deutlich mehr Angebot herrschen. Axel, ganz, ganz vielen Dank für deine Einblicke zu eurer Studie und ein ganz tolles Jahr wünsche ich dir.
Dankeschön, das wünsche ich euch auch. Bis dann, tschüss.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von E-Mobility Insights und haben dabei einiges über den elektrischen Gebrauchtwagenmarkt gelernt. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. In 2 Wochen erscheint schon die nächste volle Packung Hintergründe der Elektromobilität und das ist auch unser Produktionstakt für das Jahr 2026. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss und auf Wiederhören. Ja.